Möchtest du wissen, wie man mit wenig Schlaf voll fokussiert bleiben kann und mentale Höchstleistungen abliefern kann? Dann ist diese Episode genau für dich. Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Bin wahrscheinlich einer der letzten Menschen als Schlafcoach, von dem man erwarten würde, eine Episode zu machen, wie man mit wenig Schlaf auskommt. Aber das Leben ist nicht immer, wie man sich's vorstellt und es gibt Episoden, bei manchen ist das vorübergehend, bei manchen auch dauerhaft, wo man einfach nicht so viel Schlaf bekommt, wie man es gerne hätte. Und bei mir ist genau gerade so eine Situation im Leben. Aus verschiedenen Gründen möchte ich nur kurz skizzieren. Zum einen ist es so, dass unser zweijähriger Sohn im Moment relativ häufig krank ist, sprich die Nächte sehr viel, teilweise hustet, wach ist etc., was natürlich was mit dem Schlaf macht. Parallel ist es so, dass ich mit meinem neuen Buch, das High Energy Prinzip, in einer sehr entscheidenden Phase bin und eigentlich war es geplant, dass ich das Manuskript schon längst abgegeben habe, beziehungsweise fertiggestellt habe, aber durch Krankheiten von meinem Sohn hat sich das Ganze eben massiv verschoben. Jetzt bin ich aber wieder in einer Phase, wo mein ganz normaler Alltag mitläuft, mit Keynote-Vorträgen, mit High Energy Club, mit diesem Podcast etc., sodass ich die Dinge parallel machen muss. Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich mein Buch weiterbekomme und trotzdem meinem normalen Job und auch meinen familiären Bedürfnissen und Wünschen nachgehe. Und da ist im Moment, vielleicht habt ihr eine bessere Idee, aber die einzige Idee ist tatsächlich im Moment jetzt auch an der Schlafzeit rumzuspielen. Und dieses Buch soll natürlich gut werden, soll sehr gut werden. Und deshalb ist natürlich der Plan oder die absolute Grundvoraussetzung, dass ich mental trotzdem sehr gut funktioniere. Denn für mich ist Buchschreiben etwas, was kognitiv, was geistig sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr, sehr anstrengend ist. Und da muss ich in meiner besten Version sein. Und ich habe über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich kenne viele, die ganze wissenschaftlichen Hintergründe natürlich, aber habe auch sehr viel experimentiert, habe andere Menschen begleitet in verschiedensten Bereichen, was auch funktioniert, selbst wenn man mal nicht so viel Schlaf hat. Und ich möchte so ein paar, es sind nicht alle, aber mal 10, 11 Strategien, Tipps, Routinen mit euch teilen, die, und das ist wichtig, alle nicht Schlaf ersetzen. Das ist ein ganz wichtiger Disclaimer, versteht das nicht so, dass ihr das so dauerhaft machen könnt und dann mit viel weniger Schlaf auskommt. Das ist nicht die Story. Das Zweite ist auch nicht, es mag nicht für jeden und jede gleichermaßen sinnvoll sein. Bei bestimmten Dingen klärt das bitte mit eurem Arzt ab. Das ist kein medizinischer Ratschlag hier. Das ist jetzt nur ein Teilen von meiner eigenen Praxis, von eigenen Erfahrungen und von Dingen, die teilweise auch wissenschaftlich sehr, sehr solide fundiert sind. Bevor wir das tun, kurz nochmal zur Einordnung, warum ist denn Schlafmangel überhaupt ein Problem? Viele sagen, ich komme auch so klar mit 3, 4 Stunden oder wie auch immer. Und es stimmt, es fühlt sich so an, gerade wenn Koffein im Spiel ist oder sowas, dass man klarkommt. Fakt ist aber, und das gilt für uns alle, egal wie diszipliniert, wie willensstark etc. wir sind, unser Gehirn läuft nicht auf 100%, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Es ist einfach so, der Präfrontalkortex, da wo unsere Logik, unsere Ratio sitzt, die fährt auf Sparflamme, wenn wir dauerhaft unter Schlafentzug sind. Und das lässt sich auch nicht durch Koffein etc. ändern. Man kann vielleicht das Müdigkeitsgefühl subjektiv empfunden dadurch einschränken. Aber die mentale Leistung wird dadurch nicht besser. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Tipps teilen, die, wie gesagt, für mich gut funktionieren und es sind relativ viele und es heißt auch nicht, dass jeder das alles so machen muss, aber guckt einfach mal, was für euch vielleicht in einer ein oder anderen Phase, wenn bei euch vielleicht mal der Schlaf etwas kürzer ist oder andere Situationen, die die kognitive Leistungsfähigkeit belasten, dass man einfach trotzdem gut funktioniert. Denn die Logik ist letztendlich, all das, was ich jetzt vorstelle, macht auch im geschlafenen Zustand oder die meisten davon, gehe ich gleich drauf ein, sehr viel Sinn. Fakt ist aber, wenn wir unausgeschlafen sind, wenn wir zu wenig Schlaf haben, dann ist unser Gehirn noch sensibler und dementsprechend ist es noch wichtiger, ein paar Basics sicherzustellen und da einfach ein paar Dinge sehr, sehr gut zu machen. Also, ich gehe es einfach mal durch, es ist relativ unsortiert. Ich habe mir das so jetzt einfach mal kurz runtergeschrieben und gesagt, die Dinge möchte ich mit euch teilen, weil sie jetzt gerade eben sehr aktuell sind und ich diese Frage auch immer wieder höre, was kann man denn tun, wenn der Schlaf eben nicht perfekt ist? Gerade auch für junge Eltern, die kleine Kinder haben, wo es immer wieder ein Thema ist, dass die Nächte nicht so gut laufen, sie aber im Job oder auch in anderen Bereichen des Lebens einfach gut funktionieren müssen und auch wollen. Der erste Tipp, der auf die Gefahr hin, dass danach direkt viele abschalten und sagen, das ist mir hier viel zu krass, ich habe ihn trotzdem als ersten gewählt, auch weil es ein bisschen so zeitlich sortiert ist. Und wie gesagt, ihr müsst es nicht eins zu eins so machen, ihr müsst sowieso nichts von dem machen, aber einfach als Inspiration nehmen, nur dass man diesen Hebel überhaupt mal im Blick hat. Und das ist, im Moment stehe ich an den allermeisten Tagen um 4 Uhr morgens auf. Das ist, ich bin grundsätzlich ein Frühaufsteher, der es auch gerne macht vom Chronotypus. Also Chronotypus heißt, manche Menschen stehen gerne früher auf, gehen gerne früher ins Bett und andere, bei denen ist es andersrum, die Nachteulen. Und ich stehe grundsätzlich gerne früh auf, 5, 5.30 oder sowas, aber jetzt habe ich das Ganze eben nochmal vorgezogen. Warum? Zum einen, gegen 7 Uhr wird meine Familie typischerweise wach, also unser Sohn vor allem. Und dann ist es so, dass ich hier nicht mehr sehr konzentriert arbeiten kann, bis es dann letztendlich der Tag beginnt. Das heißt, bevor die Familie wach wird, möchte ich möglichst viel Zeit haben, um meinem Buch arbeiten zu können. Mit möglichst wenig Ablenkung, wenig E-Mail-Eingang und all diese Dinge. Jetzt werden viele sagen, erst könnte ich doch vielleicht auch abends machen, wenn die Familie im Bett ist. Auch das habe ich probiert. In Einzelfällen mache ich das auch, aber hier geht es mir jetzt gar nicht so sehr um den Chronotypus, wann man selber glaubt, effizienter, effektiver, konzentrierter zu sein, sondern hier geht es darum, dass man erstmal ausgeschlafen ist. Es macht einen riesen Unterschied von der kognitiven Leistungsfähigkeit, ob man einen 12, 14, 16 Stunden Tag hinter sich hat, wo man schon sehr viele Entscheidungen treffen musste, funktionieren musste und dann in diese kognitive Höchstleistung geht, in den Deep Work Modus geht, oder ob man aus einer Nacht gerade geschlafen kommt. Und da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es eher viel effektiver ist, wenn man eben mit der Deep Work Phase anfängt und das nicht am Schluss macht. Punkt 1. Punkt 2, auch wenn wir kurz schlafen und vielleicht nicht genug Tiefschlaf, vor allem nicht genug REM-Schlaf bekommen haben, haben wir trotzdem einen Effekt in unserem Gehirn generiert und das ist, dass der Schlafdruck gesunken ist. Schlafdruck bemessen wir über ein Molekül, was sich Adenosin nennt. Und Adenosin steigt im Gehirn an, wenn wir wach sind. Je länger wir wach sind, desto höher ist der Adenosinstand. Und wenn wir geschlafen haben, sinkt er ab. Und er sinkt schon relativ schnell in den ersten Stunden der Nacht ab. Das heißt, selbst mit einer kurzen Nacht, 3, 4, 5 Stunden, kann man schon einen relativ signifikanten Teil dieses Schlafdruckes abbauen. Und auch das ein Grund, dass es zum Beispiel ein Mittagsschlaf, ein kleines Mittagsschläfchen, 20, 25 Minuten am Nachmittag, führt, einen Effekt kennen wir alle, spürbar dazu, dass wir in der zweiten Tageshälfte besser funktionieren, auch mental besser funktionieren. Und diesen Effekt können wir uns eben zunutze machen, wenn wir sehr früh aufstehen und dann eben, auch wenn es nur eine kurze Nacht war, da eben mit unserer mental-geistig anspruchsvollen Arbeit beginnen. Das ist der erste Punkt, das heißt sowohl aus organisatorischen, aber auch aus kognitiven Gründen die Deep-Work-Phase früh am Morgen gestalten. Selbst wenn man sich eher als Nachteule sieht, probiert es mal aus. Vielleicht ist das Aufstehen etwas härter vom subjektiven Gefühl, aber der Output im Sinn von dem, was man kreiert, ist aus meiner Erfahrung sehr, sehr viel besser. Der zweite Tipp, das ist jetzt, hier geht es um ein Supplement, um ein Nahrungsergänzungsmittel, was man einnimmt, und für die, die mich kennen, wissen, dass ich ein großer Freund von Kreatin bin, und das basiert nicht auf subjektivem Geschmack oder sowas, sondern es ist das Nahrungsergänzungsmittel, was über Jahrzehnte am besten erforscht ist, wo es vielleicht die meisten Studien zugibt, sehr wenig bis keine Nebenwirkungen, keine Risiken gibt, wenn man gesund ist, und noch so viele andere Dinge. Es kommt traditionell aus der Pumperecke, wo man dachte, für Menschen, die schnell Muskeln aufbauen wollen. Und es stimmt, da hat es Vorteile. Mittlerweile wissen wir aber, dass es sehr, sehr viele Vorteile, sowohl kurzfristig kognitive Vorteile gibt, als auch mittel- bis langfristig, wenn wir über das Thema Demenz, Alzheimer-Prävention etc. sprechen. So, für unser Thema heute möchte ich aber auf einen ganz speziellen Aspekt eingehen. Und zwar gibt es eine Studie in einem sehr renommierten Wissenschaftsmagazin, Nature heißt es, eines der Top-Journale. Ich sage das deshalb, weil in diesen Top-Journalen weiß man, dass die Qualität der veröffentlichten Artikel sehr, sehr hoch ist, weil es geprüft wurde und einfach hohen wissenschaftlichen Standards unterliegt. Diese genannte Studie, ich werde die auch in den Shownotes in der Beschreibung verlinken, nennt sich Single Dose Creatine Improves Cognitive Performance and Induces Changes in Cerebral High Energy Phosphates during sleep deprivation. Es lässt schon darauf vermuten, ich kürze es ab. Was hier gezeigt wurde, ist, dass eine Superdosis Kreatin, und zwar wird hier von 0,35 Gramm pro Kilogramm eigenes Körpergewicht. Jetzt kann man das selber ausrechnen, je nachdem, wie viel man wiegt, aber man kann grob sagen 20 bis 25 Gramm. Deshalb Superdosis, weil das ist das 4- bis 5-fache von der normalen Dosis, die empfohlen wird. Normale, reguläre Dosis ist 3 bis 5 Gramm, die empfohlen wird. Und hier sprechen wir von einer einmaligen Superdosis von 20 bis 50 Gramm. Und was hier erstaunlicherweise gezeigt werden konnte, ist, dass Menschen, die unter Schlafentzug gesetzt wurden, also eine sehr kurze Nacht hinter sich hatten, kognitiv, mental auf dem gleichen Level waren wie die Vergleichsgruppe, die ausreichend geschlafen hatte. So, und auch hier wieder der Disclaimer, die Warnung. Das heißt nicht, dass 20 Gramm Kreatin Schlaf ersetzen. Das ist nicht die Aussage hier. Denn es passieren im Schlaf ja viele, viele andere Dinge, über die wir an anderen Stellen auch immer wieder sprechen. Hier geht es nur isoliert darum, dass man mit so einer Superdosis in Einzelfällen, nicht als dauerhafte Empfehlung, in Einzelfällen die kognitive Leistung eben hochfahren kann. Und das ist für mich in meiner jetzigen Situation höchst spannend, weil ich eben diese sehr kurzen, zerrütteten Nächte immer wieder habe. Und das ist auch für viele andere. Ich denke auch an Eltern mit jungen Kindern, die ein krankes Kind zum Beispiel haben, was die Nacht durchhustet, dementsprechend sehr schlecht und sehr kurz geschlafen haben und am nächsten Tag in ihrem Job funktionieren müssen. Also habt das bitte einfach in eurem Toolkit, dass ihr 20 bis 25 Gramm Kreatineinnahme wirklich zu einem spürbaren Effekt führt. Und hier muss man auch sagen, klärt das bitte mit eurem Arzt ab. Das kann, wenn man Kreatin gar nicht gewöhnt ist, auch nicht in diesen hohen Dosen, zu Verdauungsthematiken führen. Ein zweites Thema, was man sich auf jeden Fall ansehen sollte, ist, dass die Niere gut funktioniert. Aber wenn diese beiden Themen gegeben sind, dann sollte das, und wie gesagt, kein medizinischer Rat, einfach eine Empfehlung aus der Praxis oder nicht Empfehlung, sondern ein Teilen einer Erfahrung aus der Praxis, so muss ich sagen, ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Der dritte Tipp, und wie gesagt, ich springe jetzt zwischen verschiedenen Themen, aber das ist ein sehr einfach umzusetzender Tipp, und zwar geht es hier um die Arbeitsplatzgestaltung. Viele Menschen, die ich treffe, die haben ihren Monitor ja eher auf der Arbeitsplatte stehen und gucken nach unten auf diesen Monitor. So, jetzt wissen wir, dass unser visuelles System sehr eng mit unserem Gehirn über den Sehnerv und mit dem Nervensystem verknüpft ist. Und wir wissen, dass das eher runtergucken eher ein Signal ist, was eher zur Ruhe kommen bedeutet. Macht hochgradig Sinn. Die langsam schließenden Augen sind ein Schlafsignal. Während wir einen Blick eher über die normale Sehhöhe, also etwas nach oben gerichtet, eher Schaltkreise im dopaminergen Bereich, also etwas, was im weitesten Sinne mit den Dopaminkreisläufen zu tun hat, aktiviert. Und das kann man sich auch zunutze machen. Bei mir sieht das so aus, dass mein Schreibtisch oder mein Monitor durch ein paar Bücher bzw. so Druckerpapierstapel höher gesetzt ist, sodass ich nicht nur auf Augenhöhe den Monitor habe, sondern sogar etwas höher. Das sind nur kleine, minimale Prozentpunkte. Ihr werdet jetzt sagen, ja, das löst doch nicht Müdigkeit. Stimmt, aber in Summe, all diese kleinen Schräubchen kombiniert, führt es einfach dazu, dass man in solchen Ausnahmesituationen signifikant besser, fokussierter, konzentrierter und kognitiv hochwertiger arbeiten kann. Also einfach bitte darauf achten, dass euer Laptop nicht immer nach unten gerichtet ist, dass ihr stundenlang nach unten guckt, sondern mindestens auf Augenhöhe, idealerweise sogar etwas über der Augenhöhe. Das ist der Bereich, der Blick in die Ferne, der eben zu nach vorne und die Motivations- und die Fokusschaltkreise entsprechend aktiviert. Tipp Nummer 4, auf den ich auch sehr stark achte im Moment, auf den ich immer achte, aber jetzt eben noch präziser und zwar auf den richtigen Elektrolytehaushalt. Auch das ist etwas, was in meiner Wahrnehmung immer nur so in der Sportlerecke allokiert wird, weil es für Sportler natürlich darum geht, dass die Muskeln gut funktionieren. So, Menschen, die aber mit ihrem Gehirn Spitzenleistungen bringen müssen, die müssen auch gucken, dass ihre Neuronen, ihre Gehirnzellen gut miteinander kommunizieren können. Und das hat auch sehr viel mit Elektrolythaushalt zu tun. Wir gehen jetzt nicht hier zu sehr in die Spezifika rein, aber damit Synapsen, Nervenzellen miteinander kommunizieren können, also die Signale übertragen können und zwar schnell übertragen können, das ist am Ende das, was kognitive Leistungsfähigkeit mechanistisch bedeutet, müssen ein paar Grundvoraussetzungen vorhanden sein. Und eins davon ist, dass sich die Spannungen, die Spannungsunterschiede innerhalb der Membran und außerhalb, dass das alles funktioniert, brauchen wir einfach einen sehr guten Elektrolytehaushalt. Und da spielen Dinge wie Magnesium, wie Natrium, wie Kalium, aber auch Sodium und Potassium eine Rolle. So, da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber wichtig ist nur, dass wir eben in solchen Phasen, gerade unter Schlafentzug, wo das ganze System noch feinfühliger, noch sensibler ist, dass wir da unsere Hausaufgaben machen und zumindest das richtige Milieu kreieren, um da bestmöglich ausgestattet zu sein. Auch da kann man sehr ins Detail gehen, da kann man bis hin zu Schweißmessungen machen, um zu sehen, wo man Defizite hat. Aber wir wollen es hier einfach halten und da wäre die Empfehlung, einfach jeden Tag etwas Meersalz, zum Beispiel in den Morgendrink oder was man immer zu sich nimmt, zum Kreatindrink zum Beispiel, dazu zu machen. Und dann ist man da auf der Elektrolyte-Seite auf jeden Fall schon mal basismäßig ganz vernünftig ausgestattet. Ein weiterer Punkt, auf den ich gerade sehr stark achte, ist etwas, was eher neu in meinem Toolkasten ist, wo ich aber wirklich gute Erfahrungen mitmache, ist, dass ich Phenylalanin supplementiere. Das ist eine Aminosäure und auch das nicht für jeden entsprechend geeignet. Guckt also wie euer Phenylalanin Stand ist, kann man im Aminogramm, im Blutbild testen. Und vor allem auch, ob ihr alle physiologischen Voraussetzungen gegeben habt, dass ihr mit einem zusätzlichen Shot sozusagen gut auskommt. Ich persönlich mache das gerade und das ist keine Werbung, explizit keine Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich mag diese Firma gerne, weil ich die Menschen dahinter kennenlernen durfte. Das sind Neurowissenschaftler, die sich überlegt haben, Gedanken gemacht haben vor dem Hintergrund der Studienlage, wie man das Gehirn so mit Nährstoffen versorgen kann, dass es eben gut funktioniert. Und diese Firma heißt Food4, also FOOD4. Ein Slogan, den sie geprägt haben und den finde ich sehr, sehr bestechend. Der heißt so grob, er ist auf Englisch, ich habe ihn nicht genau im Kopf, aber der heißt: Spitzensportler würden nie hungrig auf den Platz gehen. So, warum sollte unser Gehirn das tun? Und es ist tatsächlich so, je nachdem, wie man auf seine Ernährung achtet, aber dass unser Gehirn oft die wesentlichen Bausteine nicht hat, um alle notwendigen Neurotransmitter zu produzieren. Und Phenylalanin ist eben ein ganz wichtiger Baustein, Dopamin zu produzieren. Und Dopamin brauchen wir, um zu fangen, weiterzumachen, um motiviert zu bleiben, um Ziel zu erreichen, was schwierig zu erreichen ist. Und das ist ja kognitive Höchstleistung. Ist ja nichts, was einem, mir zumindest, nicht einfach von der Hand geht, sondern es ist etwas, wo man sich auch ein Stück weit durchbeißen und durchkämpfen muss. Und da hilft Dopamin. Und Phenylalanin über die Zwischenstufe von Tyrosin ist eben dann einer der Baustoffe, der Grundbaustoffe, um Dopamin produzieren zu können. Und damit habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, weder eine Kaufempfehlung noch eine Konsumempfehlung, ist einfach etwas, was ich gerade in dieser Phase nutze und gute Erfahrungen gemacht. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemanden anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Tipp Nummer 6, hier sind wir wieder auf der komplett natürlichen Seite und auch da weiß ich, dass einfach aus Erfahrung, dass viele es, obwohl sie jetzt von mir nochmal hören, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, es wahrscheinlich eher nicht machen werden. Ich mache es im Moment und es tut mir nicht nur gut, sondern es hat fantastische Effekte und das ist morgens sehr, sehr kalt duschen, im Sinne einer Eisdusche. Es gibt sehr viele spannende Studien, die gezeigt haben, wie Kälteeinwirkung den Dopaminstand, wir sind jetzt nochmal oder weiterhin bei Dopamin, signifikant erhöht haben und zwar über Stunden lang. Das heißt, mit Kälteeinwirkung kann man einen sehr attraktiven Dopaminanstieg kreieren, der einen über viele Stunden trägt. Jetzt ist das natürlich mit einer, ich sag mal, 2-3-Minuten-Dusche oder 4-Minuten-Dusche nicht ganz die Qualität, als wenn man wirklich in ein Eisbad steigt. Das mache ich nicht täglich, eher einmal am Wochenende. Aber das ist zumindest etwas, wo man nicht nur gefühlt frischer ist, sondern was auch spürbar die Kognition auf ein anderes Level bringt und man da sofort am Start sein kann. Jetzt ist das natürlich in einer Phase, wo man kürzer schläft, 4-5 Stunden oder sowas, noch härter, zumindest in meiner Erfahrung. Denn wenn man gut ausgeruht ist, hat man typischerweise mehr Willenskraft, mehr Disziplin, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Und es trotz Schlafentzug dennoch zu tun, ist eine Herausforderung. Aber das, was ich heute teile, ist nicht nur alles Kaffeekränzchen und einfach, aber es ist effektiv. Deshalb guckt einfach, was ihr euch da rauspicken könnt und dieses Thema Kaltduschen in einer solchen Situation, selbst wenn man es nicht für sein ganzes Leben machen möchte, wenn man unter Druck steht und abliefern muss, dann ist es ein hervorragendes Element, kognitiv seine Leistung signifikant zu pushen. Tipp Nummer 7 ist jetzt wieder etwas sehr, sehr Einfaches, aber auch hier bemerke ich, dass viele Menschen einfach nicht nutzen diesen Hebel. Und das ist, wenn man lange arbeitet, die Position zu wechseln. Ich kenne die Menschen, die meistens sitzen und sagen, ich kann nur im Sitzen arbeiten. Andere wissen mittlerweile, dass Sitzen das neue Rauchen ist, dass es schlecht für die Haltung, für den Kreislauf etc. ist, haben auf Stehen umgestellt, aber stehen dafür stundenlang, was auch nicht ideal ist. Deshalb mein aktueller Rhythmus ist, dass ich immer eine Session, die geht bei mir 90 Minuten, eine Deep Work Session, entweder sitzend oder stehend mache. Und dann in der Pause wechsel. Ich habe so einen Schreibtisch, den man Höhen verstellen kann, sehr komfortabel, per Knopfdruck, also ich muss nicht kurbeln. Und das wechsle ich nach jeder Session. Und es dauert nur ein paar Sekunden, die Position zu ändern, aber das macht auch einen Riesenunterschied, ob man den ganzen Tag sitzt oder den ganzen Tag steht oder eben wechselt. Also guckt hier, dass ihr hier eine Variabilität reinbekommt. Auch das ist etwas, was die physiologische Belastung deutlich lindert und dementsprechend auch dazu führt, dass man kognitiv sehr, sehr viel besser funktionieren. Ein weiterer Punkt, über den ich in einem anderen Kontext hier schon einmal gesprochen hatte, den ich jetzt hier aber auch erwähne und sehr, sehr konsequent nutze, die im High Energy Club bei mir sind, wissen das, weil wir auch jede Live-Session immer wieder damit starten. Und zwar ist es, den Cocktail an Neurotransmittern im eigenen Kopf etwas zu tunen, bevor man in eine Deep Work Session geht. Auch hier die Analogie zum Spitzensport. Die Guten, die Professionellen, die Erfolgreichen zumindest, würden niemals unaufgewärmt auf den Trainingsplatz oder in den Wettkampf gehen. Die meisten Menschen, die aber kognitiv Höchstleistung bringen, tun das komplett unaufgewärmt. Sie sind noch am Handy oder machen irgendetwas vorher und erwarten dann, man setzt sich an den Schreibtisch und ist auf einmal voll da. Aber ganz so funktioniert unser Gehirn nicht. Und eine sehr einfache Übung, um ein wichtiges Molekül in unserem Gehirn zu boosten, und zwar Acetylcholin. Acetylcholin wird umgangssprachlich auch als das Spotlight-Hormon genannt. Das heißt, wenn der Stand ausreichend hoch ist, fällt es uns viel, viel leichter, über einen längeren Zeitraum bei der Sache zu bleiben, uns zu konzentrieren und nicht so sehr ablenken zu lassen. Und auch das ist natürlich attraktiv. Denn das eine ist wirklich die Voraussetzung zu schaffen, aber dann geht es auch darum, wirklich über einen längeren Zeitraum am Start zu sein, konzentriert zu sein, fokussiert zu sein, kognitiv abzuliefern. Und das geht sehr, sehr einfach. Alles, was wir hier tun, ist auch hier wieder das visuelle System zu nutzen. Wir haben vorhin gelernt, wenn wir nach oben gucken, werden dopaminerge Schaltkreise aktiviert. In diesem Fall ist es so, dass wir den Fokus erhöhen. Das heißt, wir fokussieren uns auf einen Punkt, der sehr nah an uns ist, vielleicht etwas auf dem Monitor zum Beispiel, und den fokussieren wir für 2 Minuten. Und wenn wir das tun, wenn wir also die Distanz zwischen unseren Pupillen verringern, dann werden diese Schaltkreise aktiviert, die Acetylcholin, das Spotlight-Hormon, ausschütten. Und wenn wir uns sehr, sehr professionelle, gute Sportler ansehen, wenn die zum Beispiel ins Stadion einlaufen, die wenigsten gucken links und rechts auf die Ränge und lassen sich so richtig von der Kulisse wegtragen, sondern die meisten sind im Tunnel. Und im Tunnel heißt auch im visuellen Tunnel. Denn der mentale Fokus folgt dem visuellen Fokus. Und das können wir für unsere Zwecke eben nutzen. Wir starten mit dem visuellen Fokus und der mentale Fokus folgt dann sehr, sehr schnell. Tipp Nummer 9, der eigentlich basic ist, aber trotzdem, gerade wenn man unter Schlafentzug leidet, denn was da passiert ist, dass wir Hormone, die uns sättigen, zu wenig ausschütten und Hormone, die Hungergefühl auslösen, zu viel ausschütten. Also genauso, wie man es eigentlich nicht möchte. Diese heißen Leptin und Ghrelin. Und gerade unter Schlafentzug passt hier der Haushalt nicht, was oft dazu führt, dass man, wenn man übermüdet ist, mehr isst und vor allem auch fettiger und salziger isst, also mehr Junkfood isst. So, und das ist menschlich, kennt man alle nach einer durchfeierten Nacht, dass man da am nächsten Morgen oder vielleicht sogar in der Nacht schon, gerade wenn Alkohol auch im Spiel ist, eben diese suboptimalen Nahrungsentscheidungen trifft. Wenn man jetzt aber am nächsten Tag oder über Tage und Wochen entsprechend abliefern muss, kognitiv abliefern muss, dann ist das natürlich fatal, denn das führt dazu, dass der Blutzucker sehr stark schwankt. Und ein schwankender Blutzucker ist einer der allergrößten Feinde für kognitive Höchstleistung. Das heißt, worauf ich hier selbst, wenn mich Gelüste heimsuchen oder sowas, extrem darauf achte im Moment ist, dass ich sehr viel Proteine zu mir nehme, sehr viel Fette, gesunde Fette zu mir nehme und wenn Kohlenhydrate, nur diese, die eine sogenannte Carb-to-Fiber-Ratio, also ein Verhältnis Kohlenhydrate zu Ballaststoffe von kleiner 5 haben. Vielleicht kleiner 10, aber idealerweise kleiner 5, aber nichts, was größer 10 ist. Macht einfach mal ein paar Tests, wenn ihr irgendwelche Kohlenhydrate vor euch habt, einfach auf die Rückseite gucken. In Quotienten, also teilen Kohlenhydrate durch Ballaststoffe unter 5, top, stabilisiert den Blutzucker, über 10 führt dazu, dass er eher schwankt und damit es schwerfällt, kognitive Höchstleistung zu bringen. Tipp 10, ich hatte vorhin schon gesagt, als ich über das Verstellen der Arbeitsposition sitzend, stehend gesprochen habe, habe ich diese 90 Minuten schon erwähnt und die möchte ich jetzt nochmal aufgreifen. Die sind nicht einfach purer Zufall, sondern wir wissen seit Jahrzehnten, dass unsere Aufmerksamkeit, unser Energielevel 90 Minuten, ungefähr 90 Minuten Zyklen folgt. Die nennen sich ultradiane Rhythmen. Und je besser wir darin sind, diese ultradianen Rhythmen zu respektieren und auch nach ihnen zu handeln, umso leichter fällt es uns, auch wirklich auf einem hohen Niveau längerfristig zu funktionieren. Man kann natürlich 2 Stunden, 2,5 Stunden in einem durchpowern, ohne eine kleine Pause zu machen, aber dann ist man auch sehr viel schneller ermüdet. Und bei mir ist zumindest jetzt so, dass ich die Herausforderung habe, nicht einen Tag mal durchzuhalten, sondern ich muss es schaffen, an einem Tag sehr viel Output zu kreieren, aber das jetzt auch über einen längeren Zeitraum. So, und da ist es wichtig, auch wenn es teilweise kontraintuitiv ist, weil man will weiterkommen, deshalb Pausen sind vermeintlich eher etwas, was einen ablenkt und Zeitverschwendung ist, aber sich an diesen ultradianen Rhythmen zu orientieren. Bei mir ist so, ich habe ein iPad an meinem Arbeitsplatz liegen, stelle mir immer den Wecker auf 90 Minuten. Und wenn der Wecker klingelt, dann lasse ich den Stift fallen, beziehungsweise höre auf zu tippen. Mitten in dem Gedanken. Ich mache mir eine kurze Notiz, dass ich es nicht vergesse. Aber wenn man in diesen Modus kommt, dass man sagt, jetzt mache ich das eben noch fertig und dann kommt der nächste Gedanke. Und dann wird aus einer 90 Minuten Deep Work Session auf einmal schon eine 2-Stunden-Session, eine 2,5-Stunden-Session. Und dann ist die Belastung einfach viel, viel höher. Also, wenn möglich, den Rhythmus so gestalten, bis zu 90 Minuten, kann auch gerne kürzer sein. 90 Minuten ist schon sehr, sehr lang für eine Deep Work Session. Dann 10 bis 20 Minuten Pause und mit Pause wirklich vielleicht, wenn notwendig, Nährstoffe zu sich nehmen, die richtigen, aber vor allem nicht die ganze Zeit am Handy verbringen. Denn am Handy muss man noch viel mehr Entscheidungen treffen, noch viel mehr sich fokussieren und diese Dinge entsprechend führen nicht dazu, dass man sich mental erholt. Und das bringt mich zu Tipp 11, der direkt daran anschließt. Das zieht sich eigentlich durch alle durch, aber auch nochmal als eigenständigen Tipp. Wenn man in so einer Phase ist, und ich rede jetzt nicht nur von einer Ausnahmenacht oder sowas, sondern wenn man weiß, man hat ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, wo man in diesem schwierigen Zustand ist, wenig, zu wenig Schlaf, auf der anderen Seite einfach viel Komplexität managen müssen, dann wäre meine Empfehlung, dass man die Entscheidungen im gesamten Leben, im Arbeitsleben, aber auch im Privatleben, die Entscheidungen, die notwendig sind, auf ein absolutes Minimum reduziert. Also die Komplexität im Leben auf das absolute Minimum runterfährt. Denn wenn wir durch zu wenig Schlaf noch weniger kognitive Ressourcen haben und diese eben für unsere Arbeit zum Beispiel allokieren wollen, dann sollten wir idealerweise gucken, dass man alle anderen Entscheidungen, die entweder unnötig sind oder zeitlich verschiebbar sind, auch wenn es vielleicht mal wehtut oder zu Diskussionen führt oder so, aber manchmal muss man Prioritäten setzen. Und wenn man alles genauso weitermacht wie vorher, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann eben die Arbeit nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Deshalb meine Empfehlung ist, guckt, dass ihr alles an Entscheidungen, was unnötig ist, Essenspläne vereinfachen, Kleidungspläne vereinfachen, sprich nicht sich immer überlegen, was man anziehen muss oder so, außer man ist der größte Fashion-Fan unter der Sonne, aber grundsätzlich, ihr wisst, was ich meine. Es gibt viele Dinge, die man immer wieder neu entscheidet, die man aber automatisieren kann. Und wenn ihr sagt, es ist ja voll langweilig, das mag so sein, aber wir reden hier über einen begrenzten Zeitraum. Man kann mal einen Ein-Wochen-Essensplan zum Beispiel machen und sich den über ein paar Wochen immer wieder daran halten. Dann stellt man sich nicht immer die neue Frage, was muss ich einkaufen, was muss ich kochen, was muss ich zubereiten. Die Dinge einfacher machen. Und dazu gehört eben auch, und kam ich jetzt vom 10. Punkt, das Thema Handy und Social Media. Denn was hat das mit Entscheidungen zu tun? Eine ganze Menge. Wenn wir denken, wir machen eine kleine Pause und wollen uns mal ablenken und in Instagram, in LinkedIn, in jede Social-Plattform gucken, dann ist das eine Unmenge an Entscheidungen, an kognitiven Mini-Entscheidungen, die wir treffen müssen. Denn beim Feed in Echtzeit müssen wir hundertfach, tausendfach entscheiden. Wichtig, nicht wichtig, stoppen, nicht stoppen, lesen, nicht lesen, teilen, nicht teilen, kommentieren, nicht kommentieren. Es ist alles in Echtzeit und das für jedes neue Content-Piece, für jeden neuen Inhalt wieder. Das schlaucht, auch wenn es gefühlt vielleicht ablenkt vom Problem, was man lösen muss. Es ist eine Höchstleistung für unsere Augen, für unser ganzes Nervensystem. Also guckt bitte, wenn ihr in so einer Phase seid und es wirklich ernst meint, dass ihr da euren Social-Medien-Konsum signifikant runterfahrt. Die Ressourcen sind einfach zu wertvoll, als dass man sie in solchen unwichtigen Dingen verlieren würde. Manchen fällt es leichter, mir persönlich fällt es gar nicht so leicht. Ich nutze da und auch zu dieser Firma, zu dieser App habe ich keinerlei wirtschaftliche Verbindungen. Ich finde sie einfach ein tolles Produkt, deshalb erwähne ich es hier gerne. Und zwar ist diese App Freedom. Der Name ist Programm, was man da wunderschön einstellen kann. Man kann entweder einzelne Apps blocken, man kann sich Listen anlegen, wo verschiedene Apps, Social Media Apps zum Beispiel zusammengefasst werden oder Nachrichten Apps, wenn man eher Suchtpotenzial dahinter hat. Und dann kann man sehr elegant mit wenigen Klicks entweder feste Uhrzeiten von wann bis wann diese geblockt sind oder auch eine bestimmte Stundenanzahl. Und es ist wirklich ein fantastisches Gefühl, denn man hat nicht mehr diese kleine Stimme, die sagt, soll ich ans Handy gehen oder soll ich nicht hingehen? Denn vor allem, und das ist wirklich spannend, wenn wir an Punkten sind in so kognitiven Hochleistungsprojekten, wo wir in ein Problem laufen, wo wir nicht direkt eine Lösung haben, dann ist es ein sehr weit verbreiteter Reflex, auf etwas sehr viel Einfacheres zu gehen. Denn typischerweise wählen wir immer den Weg der einfachsten kognitiven Belastung. Und wenn wir aber diese dicken Bretter, die vor uns liegen, wirklich durchbohren wollen, dann müssen wir gucken, dass wir alle einfachen Alternativen eliminieren. Und auch da gilt, es muss nicht immer sein, wenn man sagt, es macht ja auch Spaß irgendwie, mag sein. Aber in so einer Phase, zumindest meine Empfehlung und meine aktuelle Praxis, ist wirklich aufs absolute Minimum zu reduzieren. Okay, das war jetzt im Schnelldurchlauf 11 Techniken, Tipps, Strategien, wie man auch immer das nennen möchte. Und das ist viel. Bei mir ist es nicht alles. Ich habe noch einige andere, aber ich glaube, die sind zumindest hier für ein breiteres Publikum sehr relevant. Und wie gesagt, viel davon, mit einigen Ausnahmen, die ich entsprechend kommentiert habe, sind das Dinge, die auch mit ausreichend Schlaf, auch in einer normalen Phase des Lebens, sehr viel Sinn machen. Aber wenn man eben in so einer besonderen Situation ist, dass man auf der einen Seite vielleicht Zeitdruck hat, inhaltlichen Druck hat, abliefern muss und auf der anderen Seite nicht die besten Voraussetzungen hat, um top zu funktionieren, dann würde ich persönlich, und das mache ich gerade, auch um für euch das bestmögliche Buch zu schreiben, was mir möglich ist, darauf zu achten, dass eben all diese Dinge physiologischer Natur etc., dass die sitzen. Und da kann man eben mit wenig Aufwand einen spürbaren Unterschied kreieren, sodass es eben möglich ist, trotz suboptimaler oder sogar schlechter Voraussetzung wirklich auch abzuliefern. Und ich wiederhole das jetzt nochmal gerne. All das, was ich hier besprochen habe, ersetzt nicht den Schlaf. Es führt nicht dazu, dass die wunderbaren Dinge, die im Schlaf passieren, alle durchgeführt werden. Im Gegenteil, es führt nur dazu, dass man, obwohl diese Dinge für einen idealerweise nur temporären Zeitraum nicht stattfinden, trotzdem das Gehirn bestmöglich so unterstützen kann, dass es seine Arbeit erledigen kann. Okay, so, das für alle, die sich mit vielleicht einer ähnlichen Situation sind oder da mal reinkommen werden oder jemanden kennen, teilt das gerne weiter. Und wie gesagt, aber auch für normale Situationen, wer einfach Interesse daran hat, sein Gehirn so zu pflegen und so zu bedienen, dass es gut funktioniert. Denn meine Beobachtung ist, dass die meisten Menschen wirklich nur einen Bruchteil ihrer kognitiven Fähigkeiten überhaupt abrufen. Und das hat eben viel mit Lifestyle-Entscheidungen zu tun. Das, was wir heute besprochen haben, sind nicht dauerhafte Lifestyle-Notwendigkeiten. Aber wenn man das ein oder andere in den Alltag übernimmt, kann man da mit wenig Aufwand sehr, sehr viel mehr Output kreieren. Und das bedeutet nicht, dass jeder immer nur mit Vollgas mit dem Fuß auf dem Vollgas stehen muss und immer nur höher, schneller, weiter. Darum geht's gar nicht. Mir geht es darum, mit der Zeit, die man investiert, möglichst das Beste rauszuholen, damit man vielleicht sogar mit weniger Zeit auskommt. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund des 20-80-Prinzips. Mit welchen 20% des Inputs kann ich 80% Output generieren? Wenn man darauf achtet, dass man seinem Gehirn die bestmöglichen dem Input gibt, die bestmöglichen Rahmenbedingungen gibt, dann kann man da nach meiner Erfahrung auch wirklich sehr, sehr viel Zeit, Energie und Ressourcen sparen, die man dann für sehr viel schönere Dinge, für seine Familie, seine Hobbys, sich selber oder was auch immer nutzen kann. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren mit diesem Ding. Genießt das Auf und Ab eures Lebens und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Macht's gut, Leute.